Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland.
Bis es brennt.
Erwische ich dich denn gerade?
Markus, ich bin gerade in der Kemenate und stopfe wieder Nadler aus.
Du weißt, dass Richard David Precht Vögel ausstopft, ne, als Hobby.
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, also wann immer man das Gefühl hatte, irgendwie der Mann sei ein Stück weit wunderlich vielleicht, da in seiner Kemenate, es kommt noch Dollar, er stopft Vögel aus. Das ist sein Hobby.
Markus, ich sag's, wie es ist.
Tote Vögel, also so.
Ja, ich hoffe, dass sie tot sind. Also es ist jetzt, man hat ihn noch nicht gesehen, dass er jetzt irgendwo in den Zoo geht und so einem Strauß plötzlich da so ein Rohr von so einem Staubsauger reinsteckt.
Die baut ja bei sich zu Hause auf, oder was?
Ja, gehe ich mal von aus, ne? Also sieht wahrscheinlich bei dem im Wohnzimmer aus wie im Vogelpark Walsrode. Ne?
Ich kenne das. Ich war früher bei meinem guten Freund Roland.
Ja, den ich ja auch kennengelernt habe.
Genau, den hast du ja auch kennengelernt. Und seine Großeltern hatten eine Metzgerei und Schlachterei. Und dann zwei einschlägige Erlebnisse. Einmal haben wir irgendwie, wie man das so als Kinder macht, halt Verstecken gespielt, ne?
Ja.
Und ich kannte mich da nicht so gut aus in dem Haus. Und es war unten die okay. Metzgerei, die Schlachterei, der Verkaufsladen vorne. Und oben drüber haben die gewohnt und dann haben wir halt Verstecken gespielt. Und das ist echt, ich glaube, das ist mein Trauma. Und zwar habe ich dann Roland gesucht und seinen Bruder. Und dann bin ich halt überall rum, hier eine Tür da eine Tür auf. Ey, dann habe ich eine Tür aufgemacht, da war eine Kuh, aus irgendeinem Grund war die falsch rum und wurde gerade so ausgenommen. So eine
Was heißt falsch rum? Haben sie die Kuh auf links gezogen oder was?
Ja, sowas.
Nee, so, dass bei der Kuh im Nacken quasi das Etikett rausgeguckt hat.
Die war irgendwie auf dem Rücken und die Beine hoch und die wurde gerade ausgenommen. Okay. Ich habe diese Tür schnell wieder zugemacht, das war einfach grauenvoll. Und, weil du sagst ausstopfen, die hatten wirklich im Wohnzimmer so ein, wirklich so wie bei, wie heißt das immer, was immer Silvester kommt?
Dinner for One.
Ja, so ein Tiger mit so einem Kopf und noch irgendein Tier und ganz viele so Geweihe und sowas. Ne? Das war wirklich, das war da so, das war deren...
fanden sie gut, sagst du. Das war deren Ding.
Das war deren Ding. Ich fand das auch irgendwie immer befremdlich.
Ja.
Ja, es gibt ja so einen Namen für diese Läden, die Tiere ausstopfen. Ja, das ist so ein Spezialwort. Ich komme gerade nicht drauf.
Präparator.
Ich glaube, ja, genau.
Ja, Präparator. Das weiß ich deshalb, weil ein Präparator mal eine entscheidende Rolle gespielt hat in einer TKKG-Folge. Und zwar auf der Spur der Vogeljäger. Das war Folge Nummer 9, wenn ich mich nicht irre. Und dann ging es auch um einen Präparator. In der Szene, das fand ich auch interessant, da stand auch in der Szene mal irgendwie auf so einer Waldlichtung, stand einer mit dem Gewehr vor Tarzan mit der Flinte und dann sagte Tarzan, der damals ja auch eher so 11-jährige Junge, zu dem Typen, der da gerade mit einer Flinte vor ihm steht: Sie richten ein Gewehr auf mich und ich bin der beste Judoka meines Jahrgangs. Es würde schlecht gehen aus für Sie. Und da habe ich gedacht, guck mal, das ist auch mal Selbstbewusstsein. Steht einer direkt mit seiner Doppelläufigen vor dir und du sagst, ich kann Judo, bitte leg die Waffe nieder, es geht schlecht aus für dich. Und ich sage, hab ich schwer beeindruckt. Ne? Mir hätte es besser gefallen, er hätte ihm einfach danach direkt in den Bauch geschossen. Aber dann wären halt einfach die anderen 242 Folgen dann nicht mehr erschienen.
Auf jeden Fall. Ich hatte mal bei meiner Ex-Freundin, war gegenüber auf der Straße, der vorher vor mir ja der Hund gehörte, Arthur, mhm, war ja auch so ein Präparator. Und ich habe
Arthur war Präparator.
Nein, der nicht, aber der war so ein Präparator und ich habe wirklich jahrelang drüber nachgedacht, ne?
Ja.
Wirklich, ob ich den, also wenn es mal so weit ist, ob ich den nicht so ausstopfen lasse.
Also um das gleich vorwegzunehmen, Arthur hat mir gegenüber ähnliche Gedanken geäußert, was dich angeht.
Ja, und das ist schön, das zu wissen, auf jeden Fall. Aber als es dann doch jetzt so weit war, dachte ich, das wäre komplett geistesgestört irre, ja, wenn du immer in deine Wohnung reinkommst und da steht er so und guckt dich so an.
Das muss man sagen, ja, zumal ich mir vorstellen könnte, du bist grundsätzlich daran interessiert, eventuell auch in Zukunft noch eine feste Beziehung zu haben. Und wenn man sich vorstellt, da kommt dann mal irgendwie jemand zu Besuch und dann guckt dann da erstmal so ein ausgestopfter Hund an. Und wie ich dich kenne, würde er ja auch auf der anderen Seite des Bettes sitzen. Also er wäre dann auch schon im Bett, wie üblich.
Ja, natürlich.
Wäre ein gutes Verhütungsmittel, sagen wir es mal so.
Irgendwann habe ich die ja mal entsorgt. Ich hatte ja auch in meinem Schlafzimmer bis vor ein paar Jahren noch so riesige Stofftiere auf dem Schrank.
Ja.
Und irgendwann dachte ich, ach, die müssen mal weg. Mhm. Aber ich glaube, diese Kombi, ne, und dann habe ich ja noch diesen Tick gehabt, so als Kind sollte ich mich immer einschließen aus Sicherheit, ne? Und ich hatte diesen Tick jahrelang noch, dieses Trauma, dass ich mich manchmal nachts, wenn ich alleine war, wirklich eingeschlossen habe.
Okay.
Und stell dir das mal bitte vor, da kommt eine Frau zum Date zu dir, dann hast du erstmal deinen Hund ausgestopft neben dem Bett, dann hast du noch die Stofftiere oben auf dem Schrank und dann legt sich ins Bett und dann schließt du erstmal von innen die Tür ab. Ich würde sagen, das ist vielleicht nicht so das optimale Setup gewesen. So,
das ist richtig. Das als nächstes so sagst du dann zu ihr, würdest dich stören, wenn ich kurz meinen eigenen Penis in der Pfanne brate. Sowas halt, das Übliche, was man so sagt.
Wobei, ich wäre, glaube ich, wirklich so ein Typ, wenn ich Parkinson hätte, ne, und die Hand immer so schütteln würde, ich glaube, ich würde die ganze Zeit onanieren.
Ja, man muss das Beste aus der Situation machen.
Man muss die Hand ja irgendwie, weißt du, sonst zittert er die da überall so rum und dann wäre das halt einfach ganz organisch, ganz normal, weißt du?
Richtig.
Dann würde keiner drauf kommen, dass du Parkinson hast.
Das ist richtig. Man würde dann dich halt einfach nur, das ist auch sehr schön, ne, dass du halt einfach dauernd wild, auch in der Öffentlichkeit, wild onanierst, einfach nur, weil du Angst hast, dass die Leute dich aber andererseits für einen Parkinson-Kranken halten. Also du entscheidest dich proaktiv dafür, ein perverses Schwein zu sein, nur aus Angst, krank rüberzukommen. Ich finde das konsequent.
Aber ich habe eine Frage ganz aber am bitte. Anfang dieser Podcast-Folge an dich. Und zwar, wenn du bis an dein Lebensende, immer wenn du Sex hast, ne, so ein Lied.
Das ist ja zunächst einmal schon mal sehr gut, weil du mir gerade damit ja auch implizit bescheinigst, dass ich bis an mein Lebensende noch Sex haben werde. Das ist ja auch schon mal gut. Das ist ja auch schon mal schön. Also ich ziehe aus diesem schon mal die positive Botschaft. Aber bitte führe fort.
Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt entscheiden müsstest, das wäre so die Regel, bis an dein Lebensende müsstest du immer, bevor du Sex hast, also egal mit wem, aber ich gehe davon aus, dass es natürlich eine Person ist, und du müsstest immer ein Lied anmachen und du dürftest dich nur zwischen diesen beiden Liedern, die ich dir jetzt sage, müsstest du dich entscheiden. Also Lied Nummer 1 wäre natürlich Wham! Careless Whisper und Lied Nummer 2 wäre Pink Panther Theme.
Oh Gott.
Ich finde das so, weil gestern dachte ich, ich bin bei Dussmann vorbeigefahren mit einer Freundin und dann wollte ich, da ist so ein toller Klavierspieler nachts immer vor Dussmann seit 20 Jahren.
Ja.
Und dann habe ich kurz das Fenster, Radio ausgemacht, Fenster auf, weil wir standen da in der Ampelphase, die rot war. Und dann hat er gerade Pink Panther Theme gespielt. Ne?
Ah.
Und dann habe ich mir das so vorgestellt, was ist so für ein creepy Song. Das wäre noch dazu, ne? Der Hund ausgestopft, oben die Stofftiere, du schließt ab und dann machst du Pink Panther Theme an.
Also wer da nicht in Stimmung kommt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen. Ne?
Apropos Stimmung, ich möchte diesen Menschen jetzt auch nicht zu viel Platz in unserem Podcast geben, aber wir haben ja noch eine offene Rechnung, ne?
Haben wir?
Ja.
Kannst du mal sehen, ich habe schon wieder vergessen.
Ich habe das nur am Rande mitgekriegt, dass Tommy Walsh uns schon sehr angegriffen hat mit seiner Frau.
Ehrlich? Das habe ich gar nicht gehört. Ich war letzte Woche tourbedingt wirklich sehr, sehr
eingespannt letzte Woche. Ja. Nicht tourbedingt, anderweitig.
Aber das ist doch eigentlich jetzt schon von uns der ultimative Diss. Also du hast auf der anderen Seite da diesen zeternden Lulatsch, da so diesen oder
na, Eitlen, den eitlen Lulatsch.
Oder man kann auch sagen. man kann natürlich auch sagen, weil Tommy Wosch ist ja mittlerweile doch, also das wissen wir alle, man sieht es ja auch, aber er macht sich ja in der Öffentlichkeit jünger. Er ist ja schon auch mittlerweile jenseits der Pensionsgrenze. Der kann ja,
der
natürlich
ist
auch
schon Mitte 60 so, ne?
Ja, man kann natürlich auch ein Stück weit froh sein, dass da Studio Bummens ihn dann doch nochmal aus der Verrentung rausgeholt hat. Also ja, das ist ja so ein Stück weit auch ein Charity-Projekt von Studio Bummens. Das ist so die Aktion Mensch da von Florida. Und da können sie vorstellen. Aber ich finde es natürlich sehr, sehr witzig. Also wenn man sich vorstellt, dass da so ein bisschen da der Wutrentner von Studio Bummens da auf seinem kleinen Kanal. Ja. Also das ist ja also anders. Das, was Studio Bummens damit ab 17 gemacht hat, das ist so ein bisschen das, wie wenn man vor so einem Debilenheim da so eine Bushaltestelle aufstellt, damit die Bematschen nicht abhauen. Und das ist genau das, was das ab 17 Studio für Tommy Wosch ist. Also damit er nicht wieder in die Innenstadt gerät und dort wahllos Leute belästigt. Da haben sie dann eben das Studio hingestellt, da haben sie gesagt, das ist so eine Art Late Night, da freut er sich, weil man kennt das ja, gescheiterte Fernsehexistenz, also krachend gescheitert, muss man sagen, krachend, also mit Karacho.
Auf jeden Fall, ne? Aber Gut, wer seine
Die Concorde des Fernsehens, das ist Tommy Wosch auch genauso.
Aber er hat damals, als seine Karriere auch anfing, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, er hat seine Zukunft auch in die Hände von Ken Jebsen gelegt. Ne? Er hat ja mit Ken Jebsen zusammen...
Ey, ohne Scheiß, ich habe das morgens geguckt, als ich auf dem Bau gearbeitet habe. Da lief ja bei, und unter anderem auch Stefan Halaschka, das lief dann bei ProSieben, das war so eine ProSieben Morning, so Frühstücksfernsehen, aber als Morningshow. Und da war Tommy Wosch dabei. Also Tommy Wosch
Wie hieß der nochmal auf Netflix jetzt über diesen Massenmörder, diese Doku oder dieser Film, kommst du da gerade drauf?
Da gibt es ja ehrlicherweise mehrere
von. Ja, aber da war jetzt sowas ganz Erfolgreiches, so ein Typ, so blonde Haare mit der Brille, so wie man sich das vorstellt. Mit so.
Dahmer, Jeffrey Dahmer, ja. Oder
das
Dahmer.
War ein bisschen das als Morningshow bei ProSieben mit den beiden, ne? Muss man einfach so sagen, ne?
Das stimmt, das ist absolut zutreffend, Oliver. Es könnte aber natürlich sogar auch so sein, weil ich das gerade, ich habe natürlich da jetzt mit ab 17 habe ich auch ein bisschen Quatsch erzählt, bisschen aus dem eigenen Arsch mir das Thema gezogen. Faktisch ist es natürlich ganz anders. Studio Bummens hat rausgefunden, dass True Crime als Podcast natürlich extrem gut geht und die haben gesagt, pass auf, in der Regel ist es ja immer so, dass in den Podcasts berichtet wird über einen dubiosen Serientäter. Wir machen das mal anders, wir lassen den einfach moderieren.
Wir lassen den moderieren
und das ist natürlich ein genialer Kniff.
Und sein Opfer, genau, sein Opfer gleich dabei. Und was ich mitbekommen hatte, sie haben wohl extra, weil er so angefasst war von dem, was wir gesagt hatten, was ich angeblich auch getan haben
Immerhin
soll.
Immerhin war er mal angefasst, weil in der Regel ist es ja eher, geht's ja eher so in die andere Richtung.
Ja, aber da
man hört ja einiges.
Man hört einiges, aber
ich habe so manches Gerücht gehört, die meisten davon habe ich selbst in die Welt gesetzt.
In einen Anwalt in seinen Podcast eingeladen.
Wer denn? Burkhard Beneken, ist das der auch die anderen dubiosen Prominenten in Deutschland verteidigt, wo man nie genau weiß, auf welcher Seite der Anklagebank ist denn der Anwalt eigentlich?
Na, auf jeden Fall das mal zu sprechen, was justiziabel ist, wie er vielleicht gegen uns vorgehen konnte, aber du merkst es auch, war sehr dünnes
ist nicht
Eis.
Viel.
Ja. Aber vielleicht um das Thema abzuschließen, seine, ich wollte jetzt schon sagen, Gefangene, aber Partnerin ist ja auch auf jeden Fall die, mit der er da immer moderiert. Seine
ist auch lustig, ne? Die ersten 2 Jahre war es noch Liebe, die anderen 18 Stockholm-Syndrom, ne? Ja. Ist auch spannend eigentlich.
Also die Katrin Wosch, die...
sehr nette Person.
Ja,
sehr angenehm.
Wobei man weiß ja auch nicht, ne, ob sie wirklich nett ist oder ob er sie schon mittlerweile so manipuliert hat. Ne? Das muss
ja,
man
aber
auch.
Sie bleibt ja nett. Sie bleibt ja nett. Sie bleibt
ja, sie ist
ja selbst dann,
auf jeden Fall, das
sie
muss
ist
man
wirklich
sagen.
Sehr nett. Also sie kann wirklich nichts dafür.
Ja, nee, das ist ja so. Ne? Das ist ja, wie wir schon gesagt haben, Natascha Kampusch, die war ja auch in den Klauen dieses Monsters. Auf jeden Fall hatte Katrin
Man
Wosch,
wird ja auch mitgelebt, ne? Muss man auch
Wosch
einfach auch
Geburtstag
sagen.
Und vielleicht könnte man irgendwie... Ihr, ja, was wünschen wir ihr? Wir wünschen ihr einfach Freiheit, dass sie von diesem Monster loskommt. Vielleicht könnte man da sogar nochmal, das können wir ja mal besprechen nach der Folge, vielleicht privat, vielleicht so ein Crowdfunding auch machen, dass wir da irgendwie Leute zusammentrommeln, bezahlen, die sie da rausholen aus dieser ganzen
wirklich,
Situation.
Ich halte es wirklich für eine gute Idee, finde ich auch gut. Also, dass wir erstmal auf jeden Fall zusammenlegen für ein Safe House, dass sie da hin kann und dann müssen wir halt gucken, dass wir dann auch wirklich da, also das Studio Bummens muss dann Tommy Wosch dermaßen mit Arbeit überschütten, dass er gar nicht auf den Gedanken kommen kann, da auf seiner Vespa, oder es ist, ich glaube, es ist eine Mofa, ne? Er hat so eine Klappmofa, so eine alte, wo er dann durch die ganze Stadt fährt und guckt, wo sie ist. Und da müssen die den so beschäftigen, dass er vor lauter Arbeit, die müssen dem dann doch nochmal die große Karriere versprechen. Und dann weiß man natürlich auch, dann lässt er auch die Liebe links liegen, weil dann wittert er natürlich nochmal seine Chance. Denn das ist ja sein großer Traum, das wissen wir ja, im Sat.1-Vorabend doch nochmal die 12. Neuauflage vom Glücksrad zu moderieren. Und ich glaube, da ist es, das auf könnte tatsächlich Fall. Was für ihn sein. Ja.
Auf jeden Fall, aber ich finde, wir sollten ihm jetzt auch nicht mehr Platz geben, weil das auch doof ist für unsere Hörer, weil die sich fragen, über wen reden die da jetzt gerade.
Das ist nämlich genau das Problem. Ja, also das ist eine Lose-Lose-Situation.
Ich würde gerne mal eine Geschichte erzählen, die ist ein bisschen absurd, aber ich habe mir mal diesen George Clooney-Sessel hier gekauft, der bei mir steht. Ne?
Ja.
Und da gehe ich immer ins ehemalige Stilwerk in der Kantstraße, das heißt heute aber Living Berlin.
Oh Gott.
Und da gibt es so einen Laden. In der
da gab es früher Möbel und jetzt gibt es halt angepisste Stromkästen da in dem Laden überall. Ne?
Genau.
Toll.
Auf jeden Fall ist da so ein Laden, der heißt Auping irgendwie. Ne? Mhm. Das ist so ein Möbelladen. Und dieser Typ, der da arbeitet, ne? Ich kann dir nicht sagen, warum, aber das ist so das größte Berliner Original, was ich je in meinem Leben getroffen habe. Oh, fuck Harald Junke, fuck Rolf Eden. Dieser Typ, also der verkauft dir echt alles. Das ist ein Happening. Okay. Man muss in diesen Laden einfach nur gehen. Sind eher hochwertiger, die Möbel, aber der schafft das irgendwie, ohne dass er aufdringlich ist, irgendwie kaufst du was am Ende bei dem Typen. Und der Typ hat aber so geile Geschichten auf Lager und wie der dann redet. Und der hört auch nicht auf zu reden, weil ich hatte jetzt da zwei Stühle gekauft, ich habe mich ja neu eingerichtet und dann brachte er mir die Stühle irgendwie mit seinem Sohn und so und dann, ja, und da kommen dann auch immer so Hip-Hop-Stars und so, die ihre Möbel da kaufen oder wie gesagt, George Clooney, der da zwei Sessel für sein Haus in Italien gekauft hat. Ich weiß auch gar nicht manchmal, ob das stimmt, ich glaube schon, aber auch wenn es nicht stimmt, die Geschichten sind aber so geil. Aber dann hat er irgendwie erzählt, irgendwie hatten wir, Thema war irgendwie Rockmusik und er so, du, ich kenne mich da gar nicht aus, hier Rockmusik und so. Ey, da war einer vor ein paar Jahren, da kam er zu mir in den Laden, ne? Dann wollte er da richtig viel haben, hat er gesagt, ich will das Sofa, ich will dit haben, ich will dit haben, ich will dit haben. Ja, gibt's auch Prozente. Habe ich gesagt, warum soll der Prozente geben? Da steht noch Preis Rammstein, wer bist du denn? Dann sagte er, ich bin Rammstein. Also, ja, das kenne ich nicht, was soll das sein? Ja, Rammstein. Und dann sagt er, dann sagt er, scheiße, das Unglück und so, oh Gott, der war bei Rammstein, dann dachte ich, oh Gott, ey, der hat da so viel erlebt und so, dann muss er traumatisch gewesen sein. Dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dem 5%, ne? So, dann habe ich ihm 5% gegeben. Dann hat er ihm 5% gegeben, dem Typen von Rammstein, also einer von den Bandmitgliedern, weil er aber diese Band gar nicht kannte, sondern dachte, der war bei dem Unglück von Rammstein dabei.
Ach so, wie lustig.
Das tat ihm so leid. Oh. Und dann hat er ihm 5% gegeben. Und dann, ja, pass auf, und ein paar Wochen später stand dann jemand anders, der Sänger von Rammstein, Till Lindemann wohl im Laden, und sagte, ja, hier, ich würde auch gerne was kaufen, hier, ich bin auch von Rammstein. Er so, okay. Und dann sagte er, dann wurde das irgendwie aber aufgeklärt, dass er in der Band spielt, weil Till Lindemann ihm dann zwei Karten gegeben hat und sagte, hier, wir spielen bald so ein kleines Konzert da in Potsdam, komm doch vorbei. Und er hat dann da irgendwie die Möbel verkauft, wieder 5%, und dann hatte er diese Karten da und er wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Das hat ihn auch überhaupt nicht interessiert. Und dann hat er die Geschichte irgendwie im anderen erzählt und dann, was, du hast zwei Karten für Rammstein für das Konzert? Dann hat er die irgendwie gut vertickt und dann war irgendwie gut. Aber ich fand die Geschichte einfach so geil.
Ja, das ist wirklich toll. Aber sehr lustig halt, dass der halt die Band nicht kennt, aber glaubt, dass sie bei dem Unglück dabei waren.
Das ist großartig. Das, oh Mensch, in gewisser Hinsicht,
also sag mal so, wenn du natürlich Bandmitglied bei Rammstein bist, dann bist du in gewisser Hinsicht ja auch Teil eines ganz großen Unglücks. Insofern ist das nicht völlig falsch, aber das ist schon, das finde ich gut. Finde ich toll.
Auf jeden Fall.
Aber es kannst natürlich auch Pech haben, wenn du in der falschen Band, also es ist ja so wie diese sehr, sehr schöne Geschichte vom P1 damals in München, wo der Türsteher da natürlich an der Tür steht, deswegen heißt er ja Türsteher. Und dann steht da so ein paar Herren, der eine da irgendwie mit so tätowierten Augenbrauen, umgedrehter Kängelmütze, und die gesagt, wir würden gerne ins P1. Und der Türsteher sagt, ihr schon mal gar nicht. Und dann sagt der Sprecher in dieser kleinen Gruppe, sagt, ja, aber wir sind doch die Scorpions. Und er sagt, ja, eben deshalb, ja. Das hat nicht toll. Das gefällt mir sehr, sehr
gut. Aber ich finde das immer so, Türsteherpolitik, also klar verstehe ich es irgendwo, aber gleichzeitig fand ich es auch immer scheiße irgendwie, dass du einen Türsteher hattest und dass da irgendjemand entscheidet, mein Verhängnis war ja ganz oft die Jogginghose, ne? Also in den letzten Jahrzehnten.
Und wo du also wenn es dich beruhigt, selbst wenn es die Jogginghose nicht gewesen wäre, spätestens bei den Schuhen wäre es dann vorbei gewesen.
Aber es war wirklich so. Auch ich weiß noch, hier mit meiner Ex-Freundin Saskia aus Recklinghausen, ja. Da war ich irgendwie 21, 22, da war Weihnachten, waren wir erst, ich glaube, das hieß Drübbelken, dann in der Bar die 8 und dann wollten wir noch Drübbelken. In die Disco in Recklinghausen. Du kennst das doch alles, oder nicht? Ja,
natürlich kenne ich
ja,
das.
Ja, genau. Und dann wollten wir in Pflaumenbaum. Das war dann ja, wohl die Disco. Ja.
Disco ist auch, Pflaumenbaum war halt einfach so eine eben nicht enden wollende Theke, wo die Leute Kurze gesoffen haben ja. und Musik gehört haben, wo selbst der Megapark sagt, das ist aber jetzt ein Stück weit primitiv. Das ist der Pflaumenbaum. Immer. Aber das gab es natürlich überall,
und dann
klar.
wollten wir hin und dann, ey, dann haben die, da war ich 22, hatte eine Jogginghose an, haben gesagt, nee, sorry, also für dich hier nicht. Wo du einfach denkst so, ey, Alter, habt ihr komplett den Bezug zur Realität verloren? Ich guck, die Typen sahen auch aus, selber, also als ob die gerade aus dem Caritas-Container geklettert wären, weißt du, und sagen dir dann, nee, sorry. Wo du denkst, ey, der Laden, du könntest ja. da durchschießen, du würdest niemanden treffen, ne, wo jeder normale Türsteher sagen würde, komm, ja, da soll allerdings. Er sein Bier trinken, dann verkaufen wir wenigstens eins, so.
Ja.
Aber dann gab's ja noch die 8, kennst du auch noch, von 8 bis 8, ne?
Nee, die kenne ich tatsächlich
die
nicht.
Die 8 kennst du nicht in Recklinghausen? Das war eine Kneipe, super Typ. Und die hat 8 Uhr abends aufgemacht und 8 Uhr morgens zu. Da gab es hinten einen Kicker und dann gab es Kaffee Spezial. Das war irgendwie so ein Espresso mit so einem Bananenlikörschnaps.
Ah, also so eine Art früher Espresso-Tini quasi, ne?
Ja, sowas kann man auf jeden Fall sagen. Aber, okay. aber Türsteherpolitik, ich mochte nie... Weiß ich
ja,
nicht.
Ja, das war ja immer scheiße. Das war ja auch dieser absurde Satz aus den 90ern und das Gebot vor allen Dingen nur mit Lederschuhen. Also der Lederschuh an sich, der war dann das Distinktionsmerkmal dafür, wer da so reinkam und wer nicht, als wäre ein, vor allen Dingen heutzutage ja völlig, völlig absurd, als wäre auch der mittelmäßigste, beschissenste Lederschuh besser als ein guter Sneaker. Kann man sich natürlich heute auch nicht mehr so wirklich vorstellen, weil es natürlich auch eine ganz andere Schuhkultur gibt.
Es hätte einfach eine Reform geben müssen, was so die Tür steht.
Die Lederschuhreform.
Die Lederschuhreform.
Jetzt haben wir aber schon den Titel.
So, ne? So, auf jeden Fall hätte es eine Reform geben müssen und die gab es nicht und die stehen dann irgendwie immer davor und...
Das wäre natürlich frei nach der SPD und den Gesetzgebungsverfahren wäre das natürlich das schöne Schuhe-Gesetz. Ne, wo Olaf Scholz jubelt, wir haben es jetzt durchgesetzt, die Koalition hat es geschafft, das schöne Schuhe-Gesetz. So.
Was ich ganz interessant fand, irgendwo war ein Interview mit Sven Marquardt, das ist doch dieser Türsteher.
Der Kult-Türsteher, ne?
Der zugehackte Typ vom Berghain. Und es gab ja nie so den Trick, wie kommst du jetzt rein? Ne? Es kursierten so Gerüchte, ja, du musst das machen, geh alleine oder geh mit einer Frau oder irgendwelche. Aber am Ende wusste es niemand, wie es am Ende klappt. Und der hat in dem Interview, als er gefragt wurde, wie er dann die Leute aussucht, ne, ich meine, es ist ja schon ein Großteil gay, der ins Berghain geht grundsätzlich.
Ist das so?
Ne?
Ich weiß, ich kann das gar nicht beurteilen.
Also wie ich das mitbekommen habe, es gibt ja das Berghain, was dieser ganze Klotz ist auf mehreren Etagen und ganz oben ist die Panorama-Bar. Ne? Und in dem Klotz im Berghain ist es so mehr Darkrooms, gay. Ne? Ich bin da auch mal in so ein, ich war da ein paar Mal und dann bin ich auch plötzlich so ein Darkroom. Ich war halt total betrunken und dann bin ich wirklich gestolpert und dann habe ich kurz Feuerzeug angemacht, weil ich bin ja Raucher, um mal zu gucken, wo ich jetzt gerade liege. Ey, und ich sah dann einfach nur einen Typen in so einer Schaukel und 6 Typen mit Schwänzen draußen einfach, so die um den rumstanden, weil so ich schnell mein Feuerzeug wieder ausgemacht habe und ganz schnell nach oben in die Panoramabar. Also Panoramabar ist auf jeden Fall...
Die Panoramabar, das klingt ja so vergleichsweise harmlos, wenn man bedenkt, dass da unten halt einfach Sodom und Gomorra herrscht. Also die Panoramabar klingt ja noch so nach ZDF-Fernsehgarten und da unten ist aber halt einfach Platoon. Nur halt mit Schwänzen draußen.
Auf jeden von Schwänzen umzingelt. Auf jeden Fall hat er aber, was ich sehr interessant fand, und das machte total Sinn, gesagt, also sein Auswahlkriterium ist, dass er sagt, dass die Menschen, die dorthin gehen, die da feiern wollen und ne, sich da ausleben wollen, dass die sich sicher fühlen sollen. Ne? Und dass es so ein Safe Space irgendwo auch für sie ist. Und er sagt, Leute, wo er das Gefühl hat, ne, das passt irgendwie nicht oder das passt da nicht rein. Oder ja. Das wäre vielleicht in irgendeiner Form so eine Gefahr für diese, also so jemand wie ich, der mit dem Feuerzeug quasi in den Data Room reinläuft, die werden halt abgelehnt. Und das fand ich halt, es ist so simpel, aber sehr nachvollziehbar und eigentlich eine gute Türpolitik auch.
Ja, absolut. Da ist er dann wahrscheinlich, ist der Türsteher, um es mal so ein bisschen, wie soll ich das sagen, anders anzugeben, der so wie so ein Koch, der guckt, welche Zutaten braucht denn der Laden und was ist jetzt hier irgendwie, wovon ist dann sonst zu viel? Also die Mischung muss ja stimmen und hat seinen Job ja offensichtlich ganz gut gemacht, nach allem, was man... Aber ist das eigentlich noch ein Ding, das Berghain? Gehen wahrscheinlich nur noch Touristen hin, oder? So ein bisschen wie früher dann das P1, natürlich ganz anderer Laden, aber so, was den Szenefaktor angeht, also gerade in Berlin dreht sich doch alles immer wahnsinnig schnell weiter. Das ist so in meiner Wahrnehmung so wahnsinnig schwer vorstellbar, dass so ein Laden 20 Jahre lang einfach für die Szene, wer auch immer die Szene ist, hip und interessant bleibt. Sondern es dreht sich doch alles so schnell weiter, dass die Leute dann irgendwo woanders hingehen. Einfach nur schon, weil es neu und anders ist.
Ich kann es gar nicht sagen. Ich war zweimal in meinem Leben da und ich war nie nüchtern.
Ja, da, genau. Für mich wäre es eh nichts. Alleine die Vorstellung, dass du in den Laden gehst, wo es erst so um 2 Uhr nachts losgeht, ist halt für mich der totale Horror.
Ja, für dich ist aber alles der Horror. Ich hörte jetzt auf der Buchmesse, wurde mir zugetragen von jemandem, dass du einfach auf dem Fernsehpreis auch einfach eine Fresse gezogen hattest und da einfach auch rumstandst. Ja,
war ich aber beileibe nicht der Einzige.
Ja, Moment,
auf der Party vom Fernsehpreis eine Fresse gezogen, rumstehen, stimmt also gar nicht. Das ist einfach wirklich Quatsch. Das ist einfach zu 100% Quatsch.
Ja, aber dass du da so, okay, anders, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen was dazu, also es kam so rüber. Möglicherweise. Es ist übrigens kein Angriff, nur ich verstehe das ja grundsätzlich auch. Ne?
Wie jemand etwas empfindet, aber da kann, ja, möchte ich jetzt gleich
so
vorweg sagen.
Und einfach keinen Bock hattest. Und das, aber mach ich
stimmt
denn
einfach, das ist glaube ich, einfach, also zunächst einmal weiß man natürlich nie, in welchem Moment einen welche Person wie gesehen und wahrgenommen hat. Ich fürchte aber,
sehr guter Punkt.
Fürchte aber, dass sehr nach 4 Stunden Punkt. Fernsehpreis das Beurteilungsvermögen der Person, die das gesehen hat, auch dahingehend eingetrübt war, weil diese bedauernswerte Person ja selber 4 Stunden Fernsehpreis mit erdulden musste oder um es mit den Worten des damals ja auch beim Fernsehpreis anwesenden Reich Ranitzky zu sagen,
und es ist auch schlimm, was ich heute alles hier erleben musste.
Und das hat sich bis heute nicht verändert, nur dass es noch eine Stunde länger geworden ist. Und nö, ich muss sagen, auf der Party vom Fernsehpreis, die also für sich genommen auch wirklich keine besonders gute Party war, habe ich mich aber aufrichtig gefreut, eine Handvoll Menschen zu sehen und mich mit denen zu unterhalten, so dass ich das Gefühl hatte, zumindest ein wenig entschädigt zu werden. Deswegen kann ich gar nicht so eine Fresse gezogen haben, weil ich also permanent mich mit Menschen unterhalten habe und mich permanent mit Menschen unterhalten habe, mit denen ich mich auch wirklich sehr gerne unterhalten habe. Also da jetzt gelangweilt rumzustehen, das kann nicht sein. Da habe ich höchstens kurz da gestanden, habe überlegt, was trinke ich als nächstes. Aber dann habe ich intensiv nachdenkend über das Getränk nachdenkend da gestanden. Aber also auf der Party habe ich mich nicht gelangweilt. Das definitiv nicht.
Wo wir gerade beim Thema Fernsehpreis sind und da gehört das Savoy, hängt ja irgendwie immer mit dran.
Das kann man wohl sagen, ja.
Ich habe eine sehr, 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 vielleicht würde ich gerne nochmal ganz kurz jetzt vielleicht diesen Moment auch nutzen, aber eine sehr liebevolle Mail von Daniela Rage, der einer der beiden Chefinnen vom Savoy bekommen.
Na, die Junior-Chefin würde man ja wohl sagen. Ja.
Die
so,
kondoliert hat auf eine sehr, sehr nette Art und Weise, weil sie mochte Arthur auch sehr gerne. Und sie hat auch nochmal wirklich betont in der Mail, dass Arthur der erste Hund war, der im Savoy übernachten durfte.
Ja, dann kannst du dich schon mal darauf einstellen, wenn du dir dann in 2 Jahren einen Rottweiler gekauft hast, dann wird dieses Thema natürlich nochmal ganz neu aufgerollt, aber bitte. Ja.
Ronny der Rottweiler. Nee, aber ich wollte kurz sagen.
Ja.
Ich wollte nochmal sagen, dass, also jetzt auch nach der Folge, ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du auch Nachrichten bekommen hast.
Ja, ja,
es gab sehr, sehr viele Nachrichten von euch und dafür möchte ich mich einfach nochmal wirklich aus tiefstem Herzen bedanken. Nachrichten, Briefe, Kommentare, Leute, auch viele Leute, die
auch Haustiere haben, die das irgendwie sehr gut nachempfunden haben. Ja. Und ich muss euch wirklich sagen, das war wirklich eine Stütze und hat mich wirklich sehr getröstet, auch ein bisschen so diese ganze Anteilnahme und dass ihr ja irgendwie versucht habt, überall so zu schreiben. Und dafür wollte ich mich nur nochmal ganz, ganz herzlich bedanken.
Ja. Die Leute waren wirklich auf sehr angenehme Art und Weise von dem ganzen Thema berührt und haben da mitgetrauert. Das, klar, das ist mir natürlich auch nicht entgangen und das fand ich auch sehr, sehr herzerwärmend.
Ja, total. Fand ich auch sehr gut. Auch weil es auch, also hört sich so blöd an, in dieser Zeit, die ja schon länger herrscht, einfach ein gutes Zeichen ist oder so, dass man noch mitfühlt und Empathie hat. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall bedanken. Erinnerst du dich noch in dem Otto-Film, in dem zweiten, wo der immer diesen Hund ausführen muss?
Ja, mit der Schnappleine.
Mit dieser Schnappleine, genau, wo der immer, Harras, einmal um den Block, oh, das dauert. Und irgendwann drückt er doch immer drauf und dann kommt der Hund so zurückgeflogen.
Wobei, ich glaube, du wirfst da zwei Sachen gerade ineinander, denn Harras war ja der Schäferhund des Hausmeisters, während Otto, wenn ich mich nicht irre, sogar im ersten Teil mit einem anderen kleinen Hund, eher so die Größe eines Yorkshire Terriers, um den Block ging. Ich weiß noch nicht, wessen Hund es ist, aber Harras war der Hund des Hausmeisters und ich glaube, mit dem ist er nicht um den Block gegangen.
Ich weiß, was du gerade sagst, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Ja? Es gibt ja diese Szene immer. Also Harras war ein kleiner Hund. Also es war kein Schäferhund. Okay. Weil es gibt ja diese wirklich heute auch, würde man sagen, eine Szene, die man nicht so drehen würde. Aber ich weiß, was Otto halt zeigen wollte, dass der Hausmeister ein Nazi ist. Ne? Und da war ja die. War das nicht die Rolle? Hat das nicht der Typ auch gespielt?
Dirk Dautzenberg.
Genau, natürlich. Den du bei in dem anderen Film.
Genau, dieser 72 Jahren Steinbock. Ja,
der saß doch immer in seinem Sessel in dem Film und hat dann immer gesagt, Harras ist von Türk. Und dann hat der Hund immer so das gegessen und dann sagte Dirk Dausenberg so, der Nazi, Harras, ein deutscher Hund ist nicht von Türken. Und dann hat er es immer wieder, Harras ist von Türken und der Hund immer. Und dann kam Otto dran, Harras ist vom Deutschen. Braver Hund. So, und ich glaube, aus irgendeinem Grund.
Mag sein, dass du recht hast.
Ja, glaube ich wirklich. Aber das ist interessant. Das war ja auch in den Otto-Filmen, wurde das ja so jetzt auch öfter mal diskutiert. Ne? Rassismus früher, Comedy schlecht gealtert. Also, ich möchte gar nicht drüber urteilen, ob es richtig ist oder falsch, das zu machen, aber die Kernaussage dahinter, ne, ist ja interessant, weil die Kernaussage ist ja, der Hausmeister ist ein deutscher Nazi, ne?
Ja, ich glaube, das war ja, glaube ich, auch weniger das Problem bei dem Otto-Film, denn da ragen wir natürlich in so Diskussionen hinein, die heute immer sind. Also das ist alleine schon die Reproduktion schon Teil des Rassismus ist, aber da würde ich nie mitgehen, weil natürlich, wenn du versuchst, auch heutzutage einen Nazi darzustellen, da muss er sich natürlich auch wie ein Nazi verhalten, und zwar in Büchern und wie in Filmen. Und das geht natürlich nie ohne das einher, dass er halt eben auch spricht wie ein Nazi, womit du aber natürlich Nazi.
Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist der Film American History X.
Genau. Ja, klar.
Du musst es ja, also so schrecklich es natürlich ist, aber um etwas abzubilden, musst du es ja genauso.
Das Anstößigere war ja die Szene mit Günter Kaufmann damals als GI, der dann als Schwarzer quasi als Sklave an eine alte Frau verkauft wurde. Da wurde dann halt das N-Wort mehrfachst erwähnt. So, man könnte jetzt sagen, naja, das ist in gewisser Hinsicht ja auch eine Reflexion dessen, dass für alte Leute in dem Deutschland des Jahres 1985 Schwarze selbstverständlich als Sklaven immer durchgegangen wären. Also das hätte man natürlich auch verstehen können als Reflexion eines Deutschlands, das mit Rassismus noch nicht so richtig aufgeräumt hat.
Naja, weil auch da, also ne, ohne das jetzt zu werten, ob das genauso richtig war oder falsch. Und man
das ist eine sehr wohlwollende Betrachtung des Ganzen.
Aber auch da war die Message von Otto, also wenn er sich das ausgedacht hat oder mit den Leuten, war natürlich auch so, dass er die alte, quasi, ich überzeichne es jetzt, Nazi-Frau auch abbilden wollte, die wirklich einfach sagt, ja komm, den nehme ich, ne? Ach, das geht wieder, super.
Genau.
So, also, wenn man da ganz genau hinkommt, waren da ja, also die politische Haltung, auch wenn es vielleicht sehr unglücklich, sag ich mal.
Ja, man kann ja auch die Frage stellen, du hast da einen schwarzen Schauspieler und dir fällt für den keine bessere Rolle ein als ein GI, der als also der bestenfalls zum Sklaven taugt. So, das ist, wäre jetzt so ein bisschen das Gegenargument, wo man sagen, und da daran entzündet sich so etwas ja auch nachvollziehbarerweise. So.
Ich würde gerne noch was zu Otto sagen.
Ja, bitte.
Erinnerst du dich dran, wo du den ersten Otto-Film geschaut hast?
Boah, ich weiß nicht, ob ich den im Kino geguckt habe. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten werde ich ihn wahrscheinlich zu Hause geguckt haben. Ich meine, wir reden hier von 1985. Da wird der Film wahrscheinlich dann 2 Jahre später, wie damals üblich, ins Fernsehen gekommen sein. Also gehe ich mal davon aus, ich werde den vermutlich 1987 das erste Mal im Fernsehen gesehen haben. ZDF oder so.
Ja, ich war, glaube ich, 8 oder 9 oder 10 Jahre. Und das wurde ja überall, also ich habe Otto ja eh schon geliebt und dann wurde das so beworben natürlich. Der war dann bei Wetten, dass und so.
Natürlich.
Der erste Otto-Film, ne? Und dann war es so Donnerstag, ich glaube heute immer noch, ist ja Kino, also wenn immer neue Filme starten, donnerstags.
Mhm.
Und dann war es natürlich die erste Vorstellung nachmittags, ne? Der ja. Otto-Film, der erste Otto-Film. Und ich weiß, ich habe mir das schon Tage vorher eine Karte geholt, ich wollte den ersten Otto-Film sehen, ne? Und dann war nur das Problem, das Kino war auch komplett ausverkauft. Ich meine, das war ja vor Bully, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme jemals im deutschen Kino auch, der Otto-Film.
Der erfolgreichste Film.
Ja.
Otto, der Film war der erfolgreichste Film. Ja.
Ja. Und dann war ich in diesem Kino und es war ja damals alles nicht digital, sondern richtige Filmrollen noch, ne?
Ja, ja.
Weißt du, was dann passiert ist?
Oh,
dann
nein.
Ist der Film während der quasi Premiere zwischen 10 und 15 Mal gerissen.
Boah.
So, das heißt, es lief dann immer 10, 12 Minuten und plötzlich krrn,
ach du Scheiße,
so dunkel aus, ne?
Horror.
Und dann waren, und dann haben die auch gesagt, ja, wir müssen den Film jetzt wieder flicken, das dauert dann immer kurz, ne?
Ja.
Aber wer jetzt sein Geld zurückhaben wollte, und es sind auch echt viele gegangen, aber ey,
ja,
ich glaube, diese Vorstellung hat dann 4 Stunden oder so gedauert, aber ich wollte diesen Film einfach sehen. Und das war für mich ja wirklich, das war damals alles, ne, Otto.
Ja, ja. Filme dauern heute auch ohne, dass dazwischen der Film reist, einfach 4 Stunden. Die werden ja immer länger. Ist ja wirklich völlig absurd, ey. Jetzt der neue Scorsese-Film auch, dauert halt einfach mal so 2 Stunden. Nee, länger. 3 Stunden noch was. Wo du denkst, Alter, ey, was ist denn daraus ja geworden, einfach mal eine Geschichte knackig zu erzählen?
Ja, wobei, genau, der mit dem Wolf tanzt, war ja damals auch so Überlänge im Kino.
Ja, ja.
Ne?
Horror,
aber ich glaube, weil er einfach so lange getanzt hat.
Ja, auf hat jeden Fall ewig lange getanzt. Ja.
Ja, sehr lange hat er getanzt. Auf jeden Fall, ich finde, das ist aber ein gutes Thema.
Ja.
So Geduld mhm, grundsätzlich. Also würdest du erstmal sagen, dass du Geduld hast, dass du geduldig bist?
Das ist ja mal das, womit die Leute sich immer gerne schmücken, die High-Performer, wenn sie sagen, was ist so ihre größte Schwäche? Ungeduld. Damit will man im Grunde genommen nur sagen, ich kriege so wahnsinnig viel geschissen, ich bin so unglaublich dynamisch und die anderen können mein Tempo nicht halten. Also ich glaube, besonders geduldig bin ich nicht. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ich ja so einen Jenga-Turm aus Terminen habe und wenn da irgendwie eine Variable nicht so spurt, wie ich das gerne hätte, dann droht ja dieser ganze Turm zusammenzubrechen. Deswegen
man
ist
kommt
Geduld
der Heinz
jetzt,
Wäscher raus, ne?
Da kommt der Heinz Wäscher raus. Deswegen ist Geduld jetzt nicht wenn unbedingt meine ausgeprägte Charakterstärke.
Ja,
also
ja,
würde ich eher sagen, eher nicht. Nein.
Ich auch nicht. Ich bin immer schon ungeduldig gewesen, schon als Kind. Aber ich hatte jetzt gerade mich ein bisschen mit Woody Allen, mit der Biografie auseinandergesetzt und er sagt auch, er ist super ungeduldig und er sagt auch in so einem Interview, habe ich gehört, auch bei Filmen, ne?
Mhm.
Also wo ein anderer Regisseur vielleicht sagen würde, nee, da machen wir noch eine, da machen wir noch eine, da machen wir noch
ja
eine. Wo er sagt, nee, ich mache jetzt eine und dann will ich nachher auf meinem Sofa sitzen und noch Baseball gucken. Ne?
Ach, wie lustig.
Und, ja, ja, sehr lustig. Und er sagt, und das hängt, also ich habe eh jetzt viel über mich auch gelernt, indem ich nochmal auch seine Sachen so durchgelesen habe. Er sagte auch in der Schule, die Lehrer waren einfach auch so Pfeifen, ne? Dass er sagte, er hatte da keinen Bock drauf und so. Und dann hat er da gar nicht mehr. Und irgendwie war dieses Ungeduldige, ja, hat auch mit daraus resultiert. Und ich kenne es auch. Ich habe überhaupt, eine sehr schlechte Aufmerksamkeitsspanne und klar ist es natürlich so, ist jetzt nichts Neues, was ich jetzt gerade erzähle, ne, dass die digitale Welt, ne, wie sie uns füttert, ne, 15 Sekunden, 30 Sekunden TikTok, die hat uns ja auch umprogrammiert, ne, dass man ja gar nicht mehr so, weißt du, als ich wollte auch Dienstag, weil ich in Amerika bin, mit einer Freundin mir diesen Scorsese-Film anschauen und dann habe ich kurz geguckt, über 3 Stunden, habe ich gesagt, ja, ey, nee, ja, pack ich nicht, wirklich gerade nicht. 3,5 Stunden, weiß ich nicht, ist aber jetzt gar nicht nur wegen meiner Ungeduld, mir ist es einfach, also ich finde, ein guter Film ist so 1:20, 1:30 oder so und dann ist auch top, finde ich, ne?
Ja, aber absolut.
So, I don't know, ich bin auch sehr, sehr ungeduldig, ich übe manchmal geduldig zu sein, aber es ist mal, klappt es besser, mal schlechter.
So ist es.
Aber liest du, weil du liest ja mal viel und du postest dann immer Bücher und so, liest du deine Bücher wirklich alle von A bis Z oder ist es manchmal auch so, wenn du merkst, ach, jetzt ist doch nicht so gut, dann legst du es zur Seite oder dass du nur so ein Buch überfliegst oder liest du die alle?
Also wenn ich jetzt, sag mal, ein Buch empfehle, darum geht's ja in erster Linie, dann habe ich es natürlich auch gelesen. Oder ich lese es gerade und zwar lese ich davon schon so viel, dass ich sagen kann, das kann man wirklich empfehlen. Aber ich lese natürlich auch manche nur an und lege sie dann wieder weg, weil sie halt einfach entweder, weil ich explizit denke, boah, was ein Kack, oder weil ich einfach vergesse, es weiterzulesen, was auch jetzt nicht so ein extrem positives Urteil ist über das Buch. So. Also natürlich, klar. Ja, absolut. Und manchmal muss ich ja auch Bücher lesen in Vorbereitung von Sendungen oder so. Und das ist dann oft ein Vergnügen und oft aber auch nicht.
Ja, ich keine Ahnung. Ich finde es auch, also ich habe Lesen und ich, es hat irgendwie noch nie so richtig gut funktioniert. In meiner Kindheit nicht. So ein paar Kinderbücher gelesen. Das dickste Buch, was ich als Kind oder überhaupt, glaube ich, gelesen habe, war Alf. Die ganze Geschichte von Alf, dann habe ich im Unterricht manchmal Der zerbrochene Krug, Biedermann und die Brandstifter, Wojtek oder so Sachen gelesen, aber echt wenig Bücher, also wo mich muss schon wirklich was packen oder interessieren. Also ich habe, glaube ich, auch nur 3 Biografien in meinem Leben gelesen. Einmal von Maxim Biller, dieses Buch, also was er selber geschrieben hat, Der gebrauchte Jude, was wirklich, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Buch ist, ne? So, weil es auch sehr, finde ich, schon psychoanalytisch ist, so eine ganz gute Selbstreflexion und einfach sehr gut geschrieben. Ja. Dann die Biografie von Paul Stanley. Mhm. Aber irgendwie, weil ich mich auch, ich mag den, ich habe mich mehr mit dem auseinandergesetzt und jetzt eben so Woody Allen, aber es fällt mir wirklich oft schwer, ich weiß nicht, dieses, vielleicht aber, weil man selber auch so viel Fantasie hat oder so, dass dann oft das so ist, dass man bei irgendwelchen Leuten denkt, ja komm, irgendwie, klar, wenn du mir jetzt erzählst von diesem Meyerhof oder wie der heißt, ne? Dieser Meyerhof, Typ, der da irgendwie die Eltern hatte mit der Psychiatrie und so und dass das irgendwie interessant war und so, dann denke ich, ja, weiß ich nicht. Also ich will jetzt dem nicht absprechen, auch dass es tolle Bücher sind, alles.
Es geht ja nicht nur um die Eltern, also beziehungsweise die Kindheit auf dem Anstaltsgelände, sondern bei Meyerhof geht es vor allen Dingen um diese seltene Gabe, Dinge so gut und griffig zu beschreiben, also einfach wunderbare Bilder, wunderbare Sprachbilder, Gedanken und Erlebnisse in eine Art von Sprache umzuformen, dass man aufrichtig begeistert ist und denkt, wow, das ist echt mal eine ganz besondere Art der Sprache und darum geht's in erster Linie. Deswegen könnte theoretisch Joachim Meyerhoff auch über ein Wochenende in Gütersloh schreiben und wahrscheinlich wäre das einfach extrem gut lesbar. Also es geht da vor allen Dingen auch einfach um die Kunst des Formulierens. Und das beherrschen ja jetzt nun nicht alle. Ist übrigens nicht so schlimm. Also es gibt auch manche, die können deutlich, also viele, die können bedeutend schlechter formulieren, haben aber möglicherweise eine interessante Geschichte. Dann reicht's ja auch. Aber bei Meyerhoff ist halt einfach so, der ist ein absoluter Könner. Und deswegen, wenn dann noch eine interessante Geschichte dazu kommt, ja gut, ne?
Dann ist natürlich. Aber da ist ja die Frage manchmal bei Literatur auch, ne? Also warum liest man? Und ist es manchmal, ist es eine Flucht auch vor der eigenen Realität, ne? Was ist genau die Literatur, ne? Also was sie einem gibt, ne? Weil ich ertappe mich dabei, ich komme sehr schwer immer rein. Manchmal, wenn was da ist, dann beflügelt mich das oder so, wie ein guter Film oder so, oder ein guter Song. Und dann ist man aber, also was ist das Ding, dass man so viele Lebensgeschichten zum Beispiel von anderen Menschen.
Naja,
so
es kann, Also es kann die Flucht vor der Realität sein. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass bestimmte Literatur einfach ein Schlüssel zu einem selbst ist. Das kann es ja auch sein. Also was, wenn ich das zum Beispiel bei dir lese, egal ob es jetzt Maxim Biller ist oder Paul Stanley, das ist ja in gewisser Hinsicht ja auch immer die Geschichte jüdischer Künstler. So. Ich weiß nicht, ob das es jetzt ist, was es letzten Endes, was es, also Woody Allen ja letzten Endes auch. Ist aber jetzt die Frage, ja, ob das der Grund ist, warum es sich interessiert oder weil sie einfach für sich genommen als Person einfach spannende Persönlichkeiten sind und große Künstler.
Ja, das, also sagen wir mal so, vielleicht stimmt beides. Also in erster Linie ist es, also zu der Zeit, wo ich Maxims Buch gelesen habe, da waren wir befreundet und mich hat das einfach interessiert, wie wenn du jetzt eine Biografie schreiben würdest. Ne? Aber dann habe ich im zweiten Schritt natürlich gemerkt, oh, okay, der hat so, wo ich noch nie mit jemandem vielleicht drüber gesprochen habe, ähnliche Sachen erlebt aus so einer sehr speziellen Perspektive heraus, was ich so noch nie gehört hatte und mich da drin wiedergefunden. Ne? Ja. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, ah, okay, da gibt's jemand anderen, der hat das auch so empfunden, ne? Du bist nicht alleine. Ja. Und dasselbe bei Paul Stanley, da ging es gar nicht um Identität in erster Linie, sondern um Kiss, um die Rockband eben. Aber was ich ja auch erst gar nicht so lange dann auch erfahren habe, natürlich ist, dass er jüdisch ist, ne, und dass er eine nicht unähnliche Lebensgeschichte wie ich habe, also dann kam es natürlich immer. Jetzt bei Woody Allen ist es natürlich auch so, wie gesagt, ich setze mich mit dem nicht auseinander, weil er jüdisch ist, sondern weil ich beruflich mich da gerade auf etwas vorbereiten muss, aber da habe ich schon sehr viel, auch was so Neurosen angeht oder eben jetzt dieses gerade dieses Ungeduldige. Und so, klar, da habe ich mich dann auch so, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist es dieses auch ein Aspekt, wie du eben gerade gesagt hast, dieses sich wiederfinden. Aber vielleicht so als letzte Frage an dich, erinnerst du dich, welches Buch du gelesen hast, ja, in deinem Leben und in welchem du dich sehr stark wiedergefunden hast? Also ich vermute übrigens, dass es wenn auch so eine Familiengeschichte wäre bei dir.
Aber ich versuche das gerade... Kann ich dir so ad hoc tatsächlich nicht sagen. Also es gibt jetzt gar nicht so Dinge, wo ich mich, also ich finde mich in vielen Büchern wieder auf die eine oder andere Art, aber dass ich jetzt ein Buch hatte, wo ich sagte, ah, das ist es, wüsste ich nicht. Nee, könnte ich jetzt so spontan nicht sagen, aber möglicherweise gab es das und ich habe es einfach vergessen. Könnte ich nicht sagen, wüsste ich tatsächlich gerade nicht.
Ja, kannst du nochmal.
Aber ich denke darüber mal nach.
Ja, vielleicht fällt dir das nochmal ein. Jetzt sind wir sogar schon wieder am Ende angekommen. Das ging heute wirklich schnell, ne?
Ja, geht es ja meistens, glücklicherweise. Das ist ja ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Ne?
Übrigens, ich habe ein paar Nachrichten bekommen.
Ja.
Leute, das würde ich gerne auch noch loswerden. Wir waren ja mit unserem anderen Podcast Enter Sandman länger hier in unserem Kanal.
Ja.
Das findet hier nicht mehr statt, aber im eigenen Enter Sandman-Kanal. Also genau. Wenn ihr Enter Sandman vermisst, den Podcast gibt es immer noch, aber bitte im anderen Kanal dann abonnieren, ne? Also und ihr wisst ja, zum Einschlafen Enter Sandman hören, zum Aufwachen Apokalypse und Filterkaffee.
Ist wie Aronal und Elmex, ne?
Und da noch ein Tipp, weil ich will es selber auch noch nachhören. Ich habe es noch nicht gemacht. Robert Habeck war ja bei dir zu Gast.
Ja.
Wie hörte sich das ungefähr an, so der Dialog dann?
Sommer aus der Stars, kenne ich nicht. Weiß nicht, was anzufangen.
So halt, ne? So war's, ja.
Genau. War es denn schön?
Ja. Ja, guter Mann. Es tat mir ein bisschen leid, weil die Zeit so knapp war. Erst hat er mich warten lassen, dann habe ich ihn noch 2 Minuten warten lassen. So hatten wir dann nur eine gute halbe Stunde. Du kannst ja mit Habeck auch aus dem Stand sofort 2 Stunden reden.
Ja, schade.
So wie Jago Damarinic das bei Freiheit Deluxe gemacht hat. Auch da an dieser Stelle große Empfehlung. Aber ich fand es gut. Es hat mir Spaß gemacht. Und er wirkte auch, also ich habe ihn ja gesehen, und er wirkte jetzt auch nicht wenig amüsiert, obwohl ja die Nachrichtenlage alles andere als funny ist. Nee, gut, guter Mann, also absolut. Also was die Wirtschaftspolitik angeht, da darf man sich ja wirklich drüber streiten und die Ampel eh. Aber er persönlich ist sehr angenehm, ja.
Na gut, das sind doch schöne Schlussworte. Dann wünschen wir euch ein restliches, schönes Restwochenende. Oder wenn ihr es Montag hört, einen guten Start in die Woche. Wir waren Oliver Polak und Micky Beisenherz. Und dir wünsche ich auch natürlich ein wunderbares Wochenende, mein Schatz.
Das wünsche ich dir auch, mein Schnuffelbärchen. Hab dich lieb.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.